SWR 2 Forum.
Machtkampf mit Lukaschenko. Wohin steuert Belarus? Mein Name ist Klaus Heinrich. Landesweite Demonstrationen, Streiks in den staatlichen Betrieben. Der seit 26 Jahren mit harter Hand regierende Alexander Lukaschenko verliert zunehmend die Kontrolle über sein Land. Der angebliche 80% Wahlsieg vor Europas letzten Diktator war wohl doch zu viel des Schlechten. Trotz anfänglicher massiver Gewalt des Staatsapparats lassen sich die Belarussen nicht mehr einschüchtern. Die Opposition formiert sich in einem Koordinierungsrat und fordert eine Neuauflage der Präsidentschaftswahl unter internationaler Aufsicht. Und die Europäische Union erkennt wunschgemäß die Legitimität der Präsidentschaftswahl nicht an. Sanktionen werden vorbereitet. Das ist das Ergebnis des heutigen EU-Videogipfels. Der Ball liegt jetzt wieder bei Lukaschenko, der wiederum seine Regierung angewiesen hat, Unruhen in der Hauptstadt Minsk zu verhindern und die Grenzen zu stärken. Kann sich Lukaschenko halten oder ist die Zeit reif für etwas Neues in Belarus? Wird Moskau einen Regimewechsel akzeptieren und wie kann der Westen am besten helfen? Das sind die Fragen, mit denen sich dieses SWR2-Forum beschäftigt. Ich begrüße dazu den Journalisten und Autor Ingo Pitz, die ehemalige Moskau-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Elfi Siegel und Manfred Sapper von der Zeitschrift Osteuropa. Herr Sapper, die EU erkennt die Wahlen in Belarus nicht an und bereitet Sanktionen vor. Was bedeutet das für die Regierung und für die Opposition in Belarus?
Das ist für die Opposition eine Stärkung ihrer Position, weil sich da auch die EU bewegt hat. Zunächst hatte die EU am Anfang gesagt, man solle die Wahlen überprüfen und das war natürlich viel zu schwach, weil mittlerweile kann man sie nicht überprüfen. Das Regime hat die Unterlagen der Wahl vernichtet. Es muss eine Neuwahl geben. Es muss die Legitimität des amtierenden Präsidenten aberkannt werden. Und das ist ein ganz klares und deutliches Zeichen, was die EU heute gesendet hat. Und das ist gut so.
Welches Interesse, Herr Sapper, hat denn Europa an Belarus? Vor 10 Jahren gab es ja nach Präsidentschaftswahlen und unterdrückten Demonstrationen, also ähnlicher Situation wie jetzt, schon mal Sanktionen, die 6 Jahre später still und heimlich wieder einkassiert wurden. Jetzt will man sich nicht direkt einmischen. Warum eigentlich nicht? Was ist das Ziel der Europäischen Union heute?
Europa hat kein Interesse an Belarus, aber Europa hat ein Interesse an der Glaubwürdigkeit der eigenen Werte und Europa hat die Pflicht, diejenigen Menschen zu unterstützen, die für freie Wahlen, für Rechtsstaatlichkeit und für Menschenrechte eintreten. Geht es um den Kernbestand dessen, was in der OSZE, in dem Europarat und in der Europäischen Union handlungsleitend ist. Das heißt, all das, was momentan in Belarus passiert, ist eine Unterstützung derer, die unsere eigenen Werte unterstützen und eine Unterstützung derjenigen, die sich momentan aus Untertanen zu Bürgern verändern und die ihre eigenen Interessen gegen eine Diktatur in die Hand nehmen.
Frau Siegel, die Europäische Union hält sich raus. Offiziell überlässt der OSZE die Begleitung eines gewünschten nationalen Dialogs, so war jedenfalls die Formulierung, aber unterstützt zugleich die Demokratiebewegung in Belarus mit Geld, mit 3 Millionen Euro, so hat es Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt. Ist das stimmig?
Nein, das ist stimmig und das ist auch ziemlich riskant, weil ja jetzt schon gerne gesagt wird von Lukaschenko, aber auch vom Kreml in Moskau, dass die Opposition, die Protestbewegung von außen finanziert wird. Und wenn diese 3 Millionen jetzt zur Verfügung gestellt werden, dann wird das als erneuter Beweis genommen. Also bitteschön, das wird von außen vielleicht nicht nur finanziert, sondern gesteuert. Das ist ein Standardargument, muss man sagen, was immer, auch als es in Georgien die Revolution gab oder in anderen früheren Sowjetrepubliken, das wird immer vom Kreml sehr schnell angeführt. Ich finde diesen Schritt nicht glücklich zum jetzigen Moment. Man hätte vielleicht noch warten müssen.
Genauso warten wie mit den Sanktionen wahrscheinlich. Die sind nämlich auch noch nicht beschlossen.
Ja, die Sanktionen, auch daran ist man in Belarus gewöhnt. Es hat immer mal wieder Sanktionen gegeben. Damit kann man leben. Die wurden immer mal wieder aufgehoben. Und ich muss sagen, es hat ja auch Kontakte gegeben auf höchster Ebene zu Belarus. Vor 2 Jahren war Bundespräsident Steinmeier in Minsk zur Eröffnung vom Bauabschnitt 2 eines Memorial-Gedächtniskomplexes an der Stelle, wo es 1942 bis 1944 ein Vernichtungslager gegeben hat, Mali Trostanetz. Herr Lukaschenko war auch da, der österreichische Präsident war auch da, weil sehr viele Jüdinnen und Juden aus Österreich, aus Deutschland, aber auch sowjetische Kriegsgefangene und Partisanenkämpfer dort erschossen worden sind. Das ist also sehr hoch aufgehängt worden. Frau Merkel war inzwischen auch mal in Minsk, hat sich mit Lukaschenko getroffen. Er hatte eigentlich eine ziemlich hohe Meinung von ihr, wie auch in Interviews gesagt hat. Und das ist jetzt alles irgendwie völlig, völlig vergessen.
Mhm. Lukaschenko verliert also an internationaler Anerkennung, zumindest hier im Westen. Treibt ihn das, Frau Siegel, automatisch in die Arme von Putin?
Also bisher war mein Eindruck, dass Lukaschenko einer der wenigen Politiker waren, die auf Augenhöhe mit Putin geredet haben und die auch Putin kritisieren konnten. Und er hat sich erfolgreich gewehrt, immer gegen Versuche von Putin zum Beispiel eine Union herzustellen mit Belarus, zum Beispiel den russischen Rubel einzuführen als Währung in Belarus. Das hat er immer zurückgewiesen. Oder Lukaschenko dazu zu bewegen, wie auch immer, die Annexion der Krim anzuerkennen. Das hat Lukaschenko nicht gemacht. Im Moment ist es so, dass Lukaschenko in einer sehr schwierigen Situation ist gegenüber Putin. Putins Pressesprecher Dmitri Peskow hat heute mitgeteilt, dass Lukaschenko in den letzten 5 Tagen 4-mal mit Putin telefoniert hat. Früher hat er 3-mal im Jahr mit Putin telefoniert. Und wir können natürlich raten, worüber die gesprochen haben dabei.
Herr Peetz, die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja hatte per Video vom litauischen Exil aus den Westen aufgefordert, die Wahlen nicht anzuerkennen. Wunsch erfüllt. Gleichzeitig kündigte sie an, dass der Oppositionelle Koordinierungsrat heute nach seiner gestrigen Konstituierung erneut tagen werde. Wird das jetzt tatsächlich so eine Art Alternativregierung, von der selbst sogar schon Lukaschenko gesprochen hat?
Also eine Alternativregierung wird sicherlich nicht. Also es ist der Versuch, sowas wie ja, eine Übergangs-, ein Weg zur, zum Machtübergabe oder Machtübergang herzustellen, was ohnehin sehr schwierig ist, weil die Opposition eben, das ist ja ein Unterschied auch zur Ukraine damals, weil das Regime sozusagen ist ein Monolith, was der Opposition gegenübersteht. Die Opposition hat fast keinen Zugriff auf den Sicherheitsapparat oder auf das Regime. Es muss Verbündete finden. Und dieser Übergangsrat, dieser Koordinationsrat, der hat heute getagt und es ist auch schon ein Führungsgremium gewählt worden. Das ist auch eben verkündet worden, kurz bevor die Nachrichten von der EU kamen. Und in diesem Führungsgremium sitzen neben den zu erwartenden Personen, also die Vertrauten von Tichanowskaja, von Babariko, sitzen Svetlana Alexejewitsch, was sicherlich zu erwarten war, als sicherlich auch Symbol und als wichtige internationale Persönlichkeit.
Die Nobelpreisträgerin.
Genau, die Nobelpreisträgerin. Dann ein Arbeitervertreter, was sehr wichtig ist, weil eben die Arbeiter und eine entscheidende Rolle, glaube ich, gerade in dieser Situation spielen. Die Staatswirtschaft ist immer noch zu 75% vom Staat kontrolliert. Letzten Endes einige Juristen, die nie verkehrt sind, glaube ich, wenn man mit dem Regime Lukaschenko handelt.
Ja. Eine Alternativregierung und ein delegitimierter Präsident. Was erleben wir gerade, Herr Peetz, in Belarus? Ein Umsturz, eine Revolution, der Beginn einer friedlichen Transformation? Haben Sie schon eine Formel?
Also ich nenne es mittlerweile, lange ist es ja Proteste genannt worden, das ist mittlerweile zu tief gehangen, finde ich. Es ist ein Aufstand, man kann es Volksaufstand nennen. Es ist das erste Mal tatsächlich, es hat sich schon ein bisschen 2017 angekündigt bei den Protesten. Da waren es noch Proteste gegen das sogenannte Parasitengesetz. Da ist auch schon das halbe Land, das ganze Land, unterschiedliche sozialen Klassen, Altersklassen aufgestanden, gerade in der Region. Und das ist tatsächlich die neue Qualität auch dieser Proteste. Und das hat sich damals schon angekündigt und das ist natürlich jetzt, das ist sozusagen explodiert. Das Ganze findet jetzt noch auf vielen, vielen anderen Ebenen statt und ich würde es tatsächlich Aufstand nennen, Revolution noch ein bisschen vorsichtiger.
Ja, Herr Sapper, ist das auch Ihre Einschätzung? Sie kennen ja die nachsowjetische Ära, die untersucht, wissen, was an verschiedenen Umstürzen, Aufmärsche, Aufstände es gegeben hat in der ehemaligen Sowjetrepublik. Wo sind wir heute in Belarus?
Sehr schwer zu sagen, sehr schwer. Und zwar deshalb, weil der Ausgang offen ist. Wir erleben eigentlich im Kern das Gleiche. Wenn wir es aus der betroffenen Perspektive sehen, was wir beim Maidan erlebt haben, es ist eine Revolution der Würde. Die Leute haben die Schnauze voll, sie haben die Erniedrigung voll, sie sind erschüttert über die Ignoranz gegenüber menschlichem Leid, was auch in der Covid-19-Krise, wie Lukaschenko sich da verhalten hat, zum Ausdruck kam. Sie waren erschüttert über das Maß der Gewalt, mit dem die Einsatzverbände nach dem 9. August, nach den Wahlen, die Proteste niedergeschlagen haben. Und es ist eine Revolution, die das ganze Land erfasst hat. Aber in der alten leninschen Formel: Eine Revolution ist, wenn die Oberen nicht mehr können und die Unten nicht mehr wollen. Haben wir jetzt diese Periode der Mobilisierung von unten gesehen, die großartig war. Wir sind aber noch nicht darüber im Klaren, ob die Oben tatsächlich nicht mehr können. Denn das Entscheidende ist, kommt es zu einer Elitenspaltung? Die Elitenspaltung ist die Voraussetzung dafür, dass das Regime fällt und dass Lukaschenko keine Rückendeckung mehr hat. Und hier wiederum ist entscheidend, wie sich die Gewaltapparate verhalten. Wenn Sie an den großen Putsch 1991 in der Sowjetunion denken, ist er nicht deshalb gescheitert, weil die Menschen so viele waren und diese Revolution der Würde so erfolgreich war oder weil damals Jelzin auf dem Panzer stand, sondern sie ist gescheitert, weil die Sondereinsatztruppen der Geheimdienste und der Armee sich geweigert haben, gegen das friedliche Volk vorzugehen. Und genau dies ist die Frage, die wir jetzt vor Augen haben. Wir haben heute wieder gesehen, dass Lukaschenko noch in der Lage ist, die Sondereinsatztruppen des Innenministeriums, die sogenannten OMON-Verbände, einzusetzen. Die haben heute wieder mit Gewalt interveniert und es ist keineswegs ausgemacht, dass wir nicht eine Eskalation der Gewalt haben. All das, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat, dass er die Armee in Kampfbereitschaft versetzen würde, das stimmt alles natürlich überhaupt nicht mit der internationalen Lage überein. Es gibt keine Bedrohung von Polen, es gibt keine Bedrohung von Litauen, es gibt keine Bedrohung von der EU, aber es sind Indizien dafür, dass die Entscheidung überhaupt noch nicht getroffen ist, wie diese Revolution der Würde tatsächlich ausgeht.
Mhm. Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist alles ja richtig, was Manfred sagt. Der Sicherheitsapparat spielt eine essentielle Rolle, gerade in dieser Situation. Gerade gestern hat auch Lukaschenko nicht umsonst über 300 Leute aus dem Innenministerium, also vom OMON, ausgezeichnet für ihre, zynisch gesagt, hervorragende Arbeit in der vergangenen Woche. Heute gab es noch mal ein Treffen von Lukaschenko mit Vertretern des Sicherheitsapparates, um sie quasi auf Linie zu bringen. Dieser Sicherheitsapparat, gerade es gibt einen sehr, ich würde sagen, kriminellen Kern in diesem Sicherheitsapparat um Scheyman, um Pawlitschenko. Die haben tatsächlich bei einer erfolgreichen Revolution sehr viel tatsächlich zu verlieren. Und es gab vor ein paar Wochen, gab es auf Tutbai, also auf den belarussischen Medien, einen sehr guten Artikel über, wie groß die Zahl dieses Sicherheitsapparates ist. Und das sind circa 150.000, also OMON, KGB, Truppen des Inneren. Und die spielen gerade eine entscheidende Rolle. Wenn sich da eine Spaltung antut, also ein Übergehen auf die Seite der Aufständigen, dann wird's interessant.
Es gibt widersprüchliche Nachrichten von heute. Es darf keine Unruhe mehr in Minsk geben, soll Lukaschenko nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates gesagt haben und angeordnet haben, ja, dass die Grenzen geschützt werden und dass in Minsk tatsächlich keine Unruhen mehr geben soll. Das klingt schon mal nicht gut. Andererseits gibt es einen Bericht aus der Provinz, aus Grodno, wo sich die Menschen mit den Behörden geeinigt haben auf ein 10-Punkte-Paket. Also dort ist man schon deutlich weiter. Keine Gewalt und Verhandlungen mit der offiziellen Verwaltung. Frau Siegel, wo stehen wir gerade in Belarus?
Also es besteht natürlich eine gewisse Gefahr oder Risiko, dass sich dort eine Doppelmacht herausbildet, dass also nicht nur Grodno, sondern auch in anderen Städten sich Leute lossagen von Lukaschenko, von dem Regime und eigene Institutionen bilden und eigene kleine Formen von lokalen Regierungen und Beschlüsse fassen. Da weiß ich nicht, ob das wenn es zugespitzt wird, unter Umständen irgendwann mal bürgerkriegsähnliche Zustände erreichen könnte, was ich nicht hoffe. Aber ich wollte noch einen Satz sagen zu Herrn Zappa und zu dem Putsch in Moskau. Ist ja bemerkenswert, wo wir heute diskutieren, hier am 19. August 1991, vor 29 Jahren, begann in Moskau der Putsch. Das Notstandskomitee GKCP hat also, wie gesagt, den Ausnahmezustand ausgerufen, den Gorbatschow nicht wollte. Man hat versucht, ihn dazu zu bewegen, weil es dort sehr starke Probleme gab. Zentrum, Republiken, Unabhängigkeitsbestrebungen, eine sehr große Wirtschaftskrise, die wir auch in Belarus übrigens haben. Aber im Unterschied zu dem, was heute in Minsk ist mit den Massenprotesten, war es damals so, dass es einen mächtigen Widersacher gab von Gorbatschow. Und der hat es über Jahre hat er sich auch aufgebaut. Und der hieß Boris Jelzin und war damals der Präsident der russischen Teilrepublik, heute Russische Föderation. Und der hat sozusagen sich auf die Seite derer gestellt, die protestiert haben und war im Weißen Haus, als es in der Nacht vom 20. auf 21. August so aussah, als würde das Weiße Haus gestürmt, Herr Jelzin verhaftet, die Regierung von ihm festgenommen. Und dann haben sich Elitekräfte geweigert, diesen Sturm zu machen, weil um das Weiße Haus auch Tausende von Menschen gestanden haben, die auf der Seite waren von Jelzin und der Regierung. Also man hatte eine, also im Grunde genommen zwei mächtige Rivalen. Und Jelzin hat letztendlich über Gorbatschow gesiegt, wenn man so will. Die Sowjetunion wurde im Dezember aufgelöst. Gorbatschow hat seinen Rücktritt eingereicht. Das ist der Riesenunterschied zu dem, was wir heute in Weißrussland, in Belarus haben.
In Belarus, um darauf zurückzukommen, ist es ja auch anders als ein anderer Vergleich, der Umsturz der Ukraine, auch keine Hauptstadtbewegung, wie damals in Moskau diese Aktion gewesen ist oder wie damals in Kiew auf dem Maidan die Bewegung ist. Diese oppositionelle Bewegung hat ja offensichtlich das ganze Land erfasst, ist also keine reine Hauptstadtbewegung. Insofern wundert es einen dann doch ein wenig, dass Lukaschenko so sehr auf Minsk setzt, dass dort keine Unruhen entstehen sollen. Kann Lukaschenko die Lage noch in den Griff kriegen, wenn er sich nur auf Minsk konzentriert, Herr Pilz?
Ich glaube, das ist eben schon von Manfred angedeutet worden, dass Lukaschenko hat nicht ohne Grund gestern verkündet, dass er Truppen an die Grenze nach, zu Polen versetzt hat. Das hat auch mit Grodno natürlich zu tun, weil Grodno die Mentalität der Leute, die Kultur dort ist, war immer etwas anders als die der Menschen im Rest des Landes, etwas freier, etwas westlich orientierter. Also da geht schon auch für Lukaschenko eine extreme Gefahr aus. Das sieht man ja auch von den Bildern. Gestern gab es eine riesige Demonstration, gestern Abend Proteste auf dem zentralen Platz in Grodno mit aufgebauter Bühne. Also das sind die Konzessionen dann, die auch die Stadt mittlerweile macht, dass man eben protestieren darf. Also von Grodno geht sicherlich eine Gefahr für Lukaschenko aus. Und ich glaube nicht, dass Lukaschenko, natürlich ist Minsk war immer der zentrale Punkt. Es ist auch das Symbol, es ist die Hauptstadt, das ist keine Frage. Übrigens noch persönliche Bemerkung, Lukaschenko hat Minsk eigentlich immer gehasst. Er ist jemand, der aus der Provinz kommt. Er war ja früher Direktor einer Kolchose, einer Sofrose im fernen Osten des Landes aus dem Dorf Schklov und er hat immer sein Unbehagen gegenüber Minsk, weil in Minsk da haben sich auch über die Jahre hinweg, in der Provinz ist der Zugriff des Regimes einfach viel, viel stärker, die Sozialkontrolle ist viel größer. Mhm. In Minsk gibt es aber diese vielen Nischen, diese Freiräume, wo eben sich Oppositionelle tummeln, junge Hipster, urbane Elite, Kulturschaffende und so weiter. Und dementsprechend spielt Minsk natürlich eine entscheidende Rolle, auch in den aktuellen Protesten, in dem Aufstand.
Aber gleichzeitig, eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Mhm. Eine Sache hat sich einfach fundamental verändert, von der wir, ich sage das jetzt unfreundlicherweise, Frau Siegel, alten Zeitungsleute oder Zeitschriftenmacher in der Regel uns gar keine Vorstellung machen. Die Mobilisierung dieser Revolution ist wieder eine mediale Revolution. Also es gibt ein neues Publikationsforum Nächter, das ist über das gesamte Land und sie erfahren aus der letzten Provinz, was an Opposition da passiert. Und es ist unkontrollierbar. Der Versuch, das Netz abzuschalten, ist zwar gelungen, aber Dieses Nächter bedient sich einer Technik, die eben nicht abschaltbar ist über Telegram. Und damit ist eine Reichweite der Protestbewegung hergestellt, die atemberaubend ist. Historisch kann man es vergleichen mit der landesweiten Mobilisierung in Polen zur Zeit der Solidarność. Ja? Und wie stark eigentlich, und da würde ich auch Frau Siegel widersprechen wollen, die Spaltung ein wichtiges Instrument ist, zeigt sich daran, dass bereits erste Botschafter der Belarussischen Republik in Spanien und in Slowenien sich auf die Seite der Opposition gestellt haben. Das heißt, da gibt es bereits in dem zentralen Apparat die Spaltung, und das ist auch insofern relevant, als ohnehin immer die Außenminister in Belarus deutlich liberaler und deutlich westorientierter und deutlich vernünftiger waren als der autoritäre, eigentlich bis heute sowjetischer Apparatschik und Kommunist Lukaschenka.
Nicht da, das müssen wir auch haben, denn unser Versuch vom SWR2-Forum, Gäste aus Belarus zu bekommen, was natürlich unser Anliegen war, ist gescheitert, weil wir telefonisch nicht durchkamen, weil die Internetverbindungen nicht funktioniert haben. Innerhalb des Landes sehr wohl, das weiß ich auch, aber wir haben es halt leider nicht geschafft. Jetzt ist es so, wie es ist, und wir schauen mal ein bisschen auf die Oppositionsbewegung näher drauf. Wer steckt eigentlich genau hinter diesem Koordinierungsrat? Sie haben es eben schon so ein wenig erklärt, Herr Pilz, wer dort gewählt wurde. Welche Gruppen sind da organisiert und gibt es tragfähige zivilgesellschaftliche Strukturen in Belarus, auf die sie sich stützen können?
Ich habe eben noch vergessen zu erwähnen, dass in dieses Führungsgremium tatsächlich auch, das ist wichtig zu erwähnen, glaube ich, weil Manfred Zappa das auch gerade nochmal betont hat, dass es Regimeleute gibt, die schon übergelaufen sind, die ihre Solidarität mit den Protestlern erklärt haben. Und derjenige, der heute ins Führungsgremium gewählt worden ist, ist Pavel Latuschka, keine unbekannte Person in Belarus. Er war Außenminister vor 9 Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Galt damals schon als sehr progressiv für belarussische Verhältnisse. Also mitunter als Liberal hat sich sehr für belarussische Sprache eingesetzt und für die belarussische Kultur. War dann auch Botschafter in Frankreich und war jetzt Leiter des staatlichen Theaters Janka Kupala, was übrigens auch eine sehr wichtige Rolle in diesem Protest spielt, weil das Ensemble letzte Woche die Solidarität mit den Demonstranten erklärt hat. Und Latuschko hat sich dann vor sein Ensemble gestellt und ist dann entlassen worden. Und der ist in dieses Führungsgremium gewählt worden. Sicherlich auch ein wichtiges Symbol nach außen, also einerseits zu den Demonstranten, das Sie sehen. Also da gibt es Leute, die tatsächlich mit dem Regime brechen, aber auch in das Regime hinein für andere, die möglicherweise gerade sozusagen noch zögern, noch zweifelnd sind und überlegen, ob sie sich dem anschließen sollen. Ansonsten zurück zu Ihrer Frage. Dieses Bündnis ist sehr weit gestreut, was ich gesehen habe. Die ganze Liste ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Es schließen sich immer mehr Leute auch an Kandidaten diesem Koordinierungsrat. Es gibt viele Leute aus der Jurisprudenz, aber aus der Zivilgesellschaft sehr bekannte Leute. Die bekannten Leute um das bekannte Führungsduo, müssen wir mittlerweile sagen, also Tichanowskaja, Kalesnikova. Und es gibt sehr viele Kulturschaffende tatsächlich. Wer fehlt im Großen und Ganzen, das sind die alten Oppositionsrecken, möchte ich sie nennen, also die parteipolitischen gerade. Es gibt aus der alten Opposition sozusagen, gibt es eigentlich nur Vital Rybaschewski, der ist der Co-Vorsitzende der belarussisch-christlichen demokratischen Partei. Ansonsten Leute wie Andriy Sannikau, die Nationalisten, fehlen, also von der ehemaligen BNF beispielsweise, fehlen völlig. Die bürgerliche Partei fehlt völlig, die Sozialdemokraten fehlen. Das ist auch ein Zeichen, glaube ich, was ich eben schon mal erwähnt hatte, dass der Protest, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es erwähnt habe, tatsächlich so erfolgreich oder effektiv sein konnte, weil er nicht eben mit diesen alten Leuten kooperiert hat und sie ins Boot geholt hat. Übrigens schießen die bis heute immer, also auf Facebook und im Internet, schießen sehr gezielt gegen Tichanowskaja und gegen Kalesnikova. Und da wird sich auch, glaube ich, keine Einheit herstellen. Also die sind nicht im Boot. Ich glaube tatsächlich, dass es so von der Orientierung her ist, sind das sehr klug ausgewählte Leute tatsächlich, die tatsächlich mitunter was bewegen können. Was fehlt, sind tatsächlich noch mehr Leute aus dem Regime.
Aber wenn Sie sagen, dass von den alten Oppositionsrecken niemand mehr dabei ist, entsteht hier einfach schlicht und ergreifend nur eine neue Partei?
Das ist wieder eine sehr komplexe Frage. Parteien sind eigentlich verbrannt in Belarus, was eine lange Geschichte ist. Und Parteien sehe ich da erstmal nicht. Das ist sicherlich erst der zweite, dritte, vierte Schritt, würde ich so sagen. Ich würde erstmal von einer Bewegung sprechen und die politische Austarierung dieses neu entstehenden politischen Raumes, das wäre der nächste Schritt. Und da werden sich sicherlich dann in dieser politischen Ausdifferenzierung neue, vorsichtig gesagt, Grüppchen ergeben, die dann zu Parteien werden könnten. Mhm. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Das wäre dann erst der Punkt, wenn wir von einer erfolgreichen Revolution sprechen können.
Eine Bewegung braucht Anführer, Frau Siegel. Welche Rolle spielen die Frauen, die ja als Team gegen Lukaschenko angetreten sind? Herr Petz hat ja eben gesagt, dass zwei von denen sozusagen die Führung übernommen hätten. Ist das auch Ihr Eindruck? Also die Frau Tichanowskaja, die ja von Litauen aus agiert, und die andere Dame, deren Name ich jetzt leider nicht voll habe, aber Sie vielleicht.
Ja, das ist für mich gerade die wichtigste inzwischen, ja. Maria Kolesnikova. Mhm. Ich habe einige Interviews gehört und sie hat sich wohl in dem letzten halben Jahr, sie ist ja ausgebildete Musikerin.
Und Flötistin. Hat in Stuttgart gelebt, ja.
Ja, genau, 12 Jahre in Stuttgart gelebt, spricht gut Deutsch, von daher liegt natürlich nahe, dass sie interviewt wird, auch von unseren Medien. Sie hat sich wohl ziemlich politisiert im letzten halben Jahr und sie hat mich eigentlich überzeugt durch ihre Aussagen, dass sie sagt, sie verlässt das Land nicht. Sie hat keine Angst, sie gehört dahin und sie ruft auch zur Mäßigung auf und sie macht nicht den, was ich als Fehler empfinde, nicht den Fehler, sich nun an die Weltöffentlichkeit zu wenden oder an die EU um Hilfe. Dann sind wir wieder bei der Einmischung von außen und sie scheint mir doch erfahrener zu sein als Svetlana Tichanowskaja, die ja kandidiert hat als Präsidentin, die auch sehr widersprüchliche Aussagen macht in ihren YouTube-Videos aus Litauen. Aber diese Frauen haben ja auch gesagt, vielleicht ändert sich das, vielleicht auch gerade bei Maria Kolesnikova, dass sie eigentlich nur stellvertretend für ihre Ehemänner in die Politik gegangen sind. Viktor Babariko sitzt im Gefängnis. Der ist ein Banker und man hat ihm irgendwelche Machenschaften davor geworfen und als Vorwand wahrscheinlich. Valery Tsepkalo, ein Diplomat, der ist nach Moskau geflohen. Inzwischen ist er wohl in Polen. Es wird in Russland wohl nach ihm gefahndet. Warum, kann ich jetzt auch nicht sagen. Die waren also alle, aber die Opposition war sich auch nicht so einig. Aber sie hat dann, nachdem diese Gegner sozusagen ausgeschaltet worden sind, das ist aber üblich bei Präsidentenwahlen in Belarus, das war vor 5 Jahren so, vor 10 Jahren so, hat sich aber die Opposition geeinigt und sich hinter die drei Frauen gestellt. Und das war natürlich auch was Besonderes, weil Frauen in der Politik in Belarus nicht so oft zu finden sind. Und das gehört ja auch, die sind ja auch mutig gewesen, das ist ja alles nicht so ohne. Aber ich bin nicht sicher, also ob nicht in dem Moment sollte die Protestbewegung erreichen, dass Viktor Babariko aus dem Gefängnis kommt und Valery Tsepkalo zurückkommt, ob es da nicht sofort wieder männliche Führungspersonen gibt und die Frauen dann sehr in den Hintergrund treten. Wie gesagt, eine Ausnahme vielleicht, das ist Frau Kolesnikova.
Ja, die Beleidigung der Frauen durch Lukaschenko, die natürlich als Gegner bei der Präsidentschaftswahl gar nicht ernst genommen hat, gilt ja als einer der Punkte, warum eigentlich das System Lukaschenko nach 26 Jahren offenbar zerbröselt. Herr Sapper, was sind die anderen Gründe? Sein Umgang mit der Corona-Politik, wird gesagt, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es gibt. Was ist der aus Ihrer Sicht der entscheidende Grund, warum diesmal Lukaschenko möglicherweise nicht davonkommt?
Ingo Petz hat es vorhin schon gesagt, weil es eigentlich traditionell seit 1994, als Lukaschenko das erste Mal gewählt wurde, so war, dass bei den gefälschten Wiederwahlen, das ist ja nichts Neues, dass die Wahlen gefälscht werden, es vorübergehende Proteste in der Hauptstadt gab und das waren vor allen Dingen Intellektuelle. Das waren in der Regel westorientierte Leute. Und die neue Qualität diesmal ist, es ist nicht auf die Minsker Intelligenzia bezogen, sondern es betrifft alle. Alle, die zum Beispiel eigentlich aus der sozialstaatlichen, sowjetischen Logik der vergangenen 30 Jahre noch profitiert haben, nämlich diese Mitarbeiter, die Arbeiter der Staatsunternehmen in der Landwirtschaft, in der Raffinerieindustrie, die alle staatliche Dotationen bekommen. Und in diesen Krisen, in diesen Branchen, die sehr bedeutend sind in Belarus, ist eine wirtschaftliche Krise. Da ist eine Stagnation zu beobachten. Die Leute sind unzufrieden damit. Dann hat sich etwas verändert, was wir in der Revolution der Würde in Rumänien im Winter vor 2 Jahren auch schon mal gesehen haben. Es sind Zehntausende junger Belarussen mittlerweile in Litauen, in Polen, und arbeiten dort. Die sind dort und studieren dort. Die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein, die haben ein ganz anderes Selbstverständnis, als es vorher der Fall war. Die kommen zurück und haben zum Beispiel diese ganzen technischen Fähigkeiten für die Mobilisierung, also dieses Nächter, was ich vorhin erwähnt habe, wird von 21 und 23-jährigen Leuten von Polen aus und ganz dezentral in Belarus betrieben. Ja? Und dann ist dieses dritte Faktum, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die wirkliche idiotische Missachtung der Sorgen der Menschen vor dem Covid-19. Da war ja die Verhaltung Russlands und Putins viel rationaler als das, was Lukaschenko von sich gegeben hat, sodass das ein Mosaik an wirklichen zynischen Verhaltensformen, ökonomischer Dysfunktionalität und sozialem Wandel war, was dazu geführt hat, dass nun, als diese wirklich unverschämte Fälschung von 80% haben mich gewählt, geäußert wurde, plötzlich das Ventil ausbrach und die Mobilisierung losging.
Sie hören ein SWR2-Forum mit dem Thema Machtkampf mit Lukaschenko. Wohin steuert Belarus? Alle fragen sich jetzt natürlich angesichts der Unruhen in Belarus, was macht Moskau? Auffällig ist ja, dass es bislang keine antirussischen Töne bei der Opposition gibt, anders als beispielsweise seinerzeit beim Maidan-Umsturz in der Ukraine. Reine Taktik? Oder, Herr Peetz, ist das auch der Situation geschuldet?
Also das ist nicht so überraschend, würde ich tatsächlich sagen. Also für jemanden, der Belarus jetzt länger kennt. Die Belarussen haben natürlich auch von der Ukraine, also vom Euromaidan und den tragischen, blutigen Folgen gelernt, haben sich das sehr genau angeschaut, was da passiert ist. Also diese blutigen Bilder haben sich tatsächlich in den Köpfen der, gerade auch der jungen Belarussen, manifestiert. Und wie diszipliniert diese Proteste eingehalten werden, also die Formen der Proteste, diese Friedlichkeit, einerseits die Kreativität, man zieht sich die Schuhe aus, wenn man auf die, jetzt komme ich wieder zur Protestkultur zurück, aber es ist wichtig zu verstehen, glaube ich, diese Selbstdisziplin. Man zieht sich die Schuhe aus, wenn man auf die Bänke steigt, man geht nicht über Rot, man sammelt den Müll ein bei den Demonstrationen. Es ist kaum politische Symbolik zu sehen, es sind keine EU-Flaggen zu sehen, es ist nichts Anti-Russisches, Anti-Putin zu sehen. Und das ist natürlich auch, es ist auch tatsächlich orchestriert, dezentral, über diese Kanäle, von denen Manfred Zappa eben gesprochen hat, um eben auch Russland und dem Kreml keine Angriffsmöglichkeiten zu geben. Ja. Und die Belarussen sind auch, so wie ich sie kenne, sehr realistische Pragmatiker. Sie wissen, dass sie auch mit diesem schwierigen Nachbarn im Osten klarkommen müssen. Deswegen hat dieser Protest, dieser Aufstand keine geopolitische Orientierung.
Also die Belarussen wollen auch gar keinen Bruch mit Russland, obwohl es auch dort schwierige Erfahrungen natürlich mit der Sowjetunion gegeben hat. Man denke nur an die stalinistischen Säuberungen, man denke an dieses Massengrab, das 1988 gefunden wurde, in dem jede Menge von Sowjetsoldaten getötete Menschen gefunden wurden, Weißrussen gefunden, die Atomkatastrophe von Tschernobyl, die hereingestrahlt ist aus der Ukraine. Trotzdem kein Bruch mit Russland in Sicht bei den Menschen?
Also das könnte ich so nicht beantworten, wahrscheinlich nicht. Mhm. Man muss auch berücksichtigen, dass in Belarus gibt es die belarussische Sprache, Weißrussisch. Und Russisch ist auch eine Staatssprache und die Leute sprechen oft Russisch besser als Weißrussisch bis heute. Es gibt viele Kontakte, weil viele Menschen auch aus Belarus in Russland arbeiten. Das galt aber für die Ukraine auch. Und dann hatte man natürlich nicht so einen schwierigen Punkt, der dann in der Ukraine zum Maidan geführt hat 2013, dass der Präsident damals Janukowitsch hat versprochen im Wahlkampf, dass er mit der EU ein Assoziierungsabkommen schließen würde. Und die Menschen dort in der Ukraine wollten das. Also nicht nun alle, aber die öffentliche Meinung war dafür. Und dann ist er gewählt worden und auf den Druck wahrscheinlich von Moskau, die das nicht so gerne gesehen haben, Herr Putin, hat er sich dann distanziert von diesem Assoziierungsabkommen und wollte das dann eigentlich doch nicht. Und dann ging es dort richtig los. Und dieses haben wir in Belarus nicht. Da ist das Thema EU oder Russland oder wo gehen wir lieber hin, wo wollen wir hin, wollen wir nun nach Europa, obwohl die Belarussen sich als Europäer fühlen und das Land liegt ja auch mitten in Europa, ist dieses sage ich mal, im Moment bis heute kein Thema gewesen, sondern die Proteste sind entstanden aus rein innenpolitischen und systemischen Gründen und auch natürlich aus einer Haltung gegen Lukaschenko, der sehr vieles an Reformen im Lande selbst behindert.
Welches Interesse hat Moskau denn eigentlich an Belarus? Soll weiter Teil des russischen Herrschaftseinflussbereiches sein, aber ein schwacher Lukaschenko wäre schon in Ordnung, weil der war ja auch, Sie hatten das ja vorhin eingangs schon mal eingeschildert, auch nicht immer sehr folgsam gegenüber dem Kreml.
Also Putin, muss noch mal sagen, bedauert ja immer wieder den Zerfall der Sowjetunion. Das ist ja für ihn eine Katastrophe gewesen, eine geopolitische. Und er sagt dann gleichzeitig, die Ukrainer, die Weißrussen und die Russen sind quasi ein Volk. Wir sind verbunden durch die Sprache, durch die Kultur. Wir gehören eigentlich zusammen. Und okay, die Ukraine ist weg, hat er verloren, aber dafür die Krim ist jetzt annektiert worden. Und es gibt die Probleme in Donbass, Ostukraine. Und jetzt gab es, aber dann sind wir wieder bei Jelzin, schon, ich glaube 1999, den Unionsvertragsentwurf. Jelzin wollte damals auch schon, dass eigentlich die Weißrussland und Russland zusammenkommen zu einer Union. Aber da ist nie irgendwas draus geworden. Den Vertrag gibt es, der ist nicht aufgelöst worden, der lag. Und unter Putin sollte das aktiviert werden. Es hat im letzten Jahr ganz massive Versuche gegeben, von Seiten Putins auf Lukaschenko einzuwirken, dass er dem zustimmt. Und es gibt das Gerücht, Lukaschenko hat das nicht bestätigt, dass Putin ihm angeboten hat, wenn du einverstanden bist, wirst du Vizepräsident oder Sprecher der gemeinsamen Duma. Und da lässt sich Lukaschenko natürlich überhaupt nicht drauf ein. Was er vielleicht gemacht hätte, wenn Putin gesagt hätte, Lukaschenko wird dann Präsident, aber da lässt sich Putin nicht drauf ein. Also ist das Ganze gescheitert. Und jetzt ist die Frage, wird das jetzt wieder reanimiert? Ist Lukaschenko so schwach, dass er jetzt unter Umständen zustimmen muss, weil die Russen so viel Druckmittel haben, um sich vielleicht an der Macht zu halten? Aber diese Fragen kann man nicht beantworten heute.
Moskau will keinen weiteren Pufferstaat in Richtung Westen verlieren. Das scheint ja relativ klar zu sein. Kein zweites Maidan. Aber wie weit wird Putin gehen, um das zu verhindern, Herr Sapper? Bis hin zu einer Intervention oder ist das schlicht und ergreifend zu teuer?
Ja, es gibt eine Sache, die man, glaube ich, noch mal vor Augen sich führen muss. Das, was wir momentan dort als Aufbruch, Revolution der Würde oder so erleben, ist natürlich für Russland, das vom politischen System und von der führerorientierten, von der personalistischen Herrschaft sehr ähnlich ist. Putin ist jetzt 20 Jahre Präsident, Lukaschenko 26, Putin hat weitere 12 Jahre potenziell vor sich, ist das natürlich ein Menetekel an der Wand, was er da liest, wie es passieren kann mit autoritären Herrschern, wenn plötzlich das Volk entscheidet, es wendet sich ab. Also das will er auf keinen Fall und er will diese Entwicklung, die in Belarus jetzt an Dynamik hat, natürlich auch nicht, denn er hat kein Interesse an freien Wahlen. Er hat kein Interesse an einem Systemübergang am runden Tisch, weil all das, was er da jetzt in Belarus sieht, natürlich für ihn ein Szenario der eigenen Abwicklung darstellt. Dies müssen wir mit bedenken. So wie wir mitkriegen mussten, dass die Interventionen der Ukraine sich maßgeblich aus diesem innenpolitischen Interesse speist. Also da haben wir genau die gleiche Situation wieder. Deshalb komme ich zu dem Ergebnis. Der wahrscheinlichste Weg ist von Russland aus dafür zu sorgen, dass Lukaschenko abtritt. Lukaschenko hat diejenigen, also ganz derb gesagt, angepinkelt, die ihm seit 20 Jahren eigentlich den Rücken stabilisiert haben. Russland subventioniert seit 20 Jahren, eigentlich seit 29 Jahren, seit die Sowjetunion auseinandergefallen ist, mit billigerem Gas und mit billigerem Öl die Wirtschaft Belarus, weil es ein Interesse an diesem geopolitischen Vorfeld hat. Und dann hat Lukaschenko Russland vorgeworfen, während des Wahlkampfs, Russland wolle Lukaschenko abwickeln und hat sich damit die Rückendeckung in Moskau zerstört. Deshalb glaube ich, es wird darauf hinauslaufen, dass es den Versuch geben wird, ein autoritäres Regime in Belarus zu stabilisieren, aber mit einer anderen Figur aus dem unmittelbaren Elitenmilieu. Und es ist nicht ausgemacht, und das war auch der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, ob es angesichts der Dynamik, die in der Gesellschaft entstanden ist und angesichts der politischen Gegenkräfte, die da sind, so leicht eine gesteuerte autokratische Machtübertragung gibt, wie sich das sowohl Eliten aus dem Umfeld von Lukaschenko vorstellen, als auch Moskau.
Aber
das
ist ganz offen. Die Welt berichtet heute von 2000 russischen Spezialkräften, die aus dem Bereich St. Petersburg-Moskau in Richtung Belarus unterwegs sein sollen. Nur ein Gerücht?
Ja, das wird nicht bestätigt bisher von beiden Seiten. Interessant ist ja auch für mich sehr interessant gewesen, dass im russischen Internet habe ich das gefunden, dass ein Spezialflugzeug des FSB, also Inlandgeheimdienstes Russlands, das dem Chef des SFB, Bordjugow, zugeordnet wird, in der Nacht von Montag auf Dienstag, also von gestern auf heute, von Flughafen Vnukovo in Moskau aus nach Minsk geflogen ist. Die kamen da so gegen 8:30, 9 an und sie sind von Minsk zurückgeflogen gegen 2:30 morgens. Und in der Zwischenzeit, was ist da passiert? Darüber wurde nicht berichtet, aber man kann sich vorstellen, wenn diese Information stimmt, dass der Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes mit Lukaschenko und dem belarussischen, der heißt dann noch KGB, verhandelt hat. Und dann ist die Frage, worüber? Und dann fällt mir natürlich ein, und da sind wir vielleicht wieder beim Putsch in Russland von 1991, ob es vielleicht um die Frage ging, dass Herr Lukaschenko in Weißrussland, in Belarus, wenn die Proteste nicht nachlassen und einfach still verschwinden, was ich nicht glaube, den Ausnahmezustand, Kriegsrecht ausruft. Wir erinnern uns vielleicht auch an 1981 an Polen, Jaruzelski, Solidarność, da gab es auch das Kriegsrecht. Wir wissen es nicht. Es kann auch sein, wenn Moskau einen anderen autoritären Menschen installieren will anstelle von Lukaschenko, ist die Frage, warum eigentlich? Weil bei Lukaschenko wissen sie, was sie haben. Wie bekommt man Lukaschenko weg? Der wird freiwillig nicht zurücktreten und der wird auch nicht in irgendeine Villa in Sotschi, die Putin ihm dann gibt, seinen Lebensabend verbringen wollen. Das sehe ich alles nicht. Die Frage ist, wie bekommt man dann Lukaschenko weg? Ich meine, er kann natürlich verunglücken, okay. Aber das ist die große Frage. Und wenn er sich weigert und sagt sozusagen nur über meine Leiche, ich trete nicht zurück und ich verlasse das Land nicht, dann gibt es ein Problem. Und wenn es diesen Ausnahmezustand des Kriegsrechts geben sollte, dann gibt es auch ein Riesenproblem mit der Spaltung des Landes, mit möglicher einer Doppelmacht, mit möglichen revolutionären Zuständen und mit möglich viel, viel Gewalt und Blutvergießen. Und das will natürlich niemand. Ich denke auch in Moskau.
Herr Peetz, ist vielleicht folgendes Szenario möglich? Es gibt einen Dialog nach dem Muster runder Tisch. Es wird die Verfassung geändert und es gibt tatsächlich Neuwahlen des Präsidenten und vielleicht auch des Parlaments. Würde Lukaschenko das mitmachen und am Ende freiwillig aus dem Amt scheiden? Ist das vorstellbar?
Nein, auf keinen Fall. Also Lukaschenko hat, der Lukaschenko kennt seit 25 Jahren jetzt, Lukaschenko hat immer gesagt, dass es gibt keine Alternative neben ihm und es ist undenkbar, das hat er auch vorgestern, glaube ich, wieder gesagt, dass er nur über seine Leiche das zu regeln sei und dass er nicht freiwillig zurücktreten wird. Also die Fragen, die Elfi Siegel aufwirft, sind schon ganz richtig. Ich versuche etwas optimistischer in dieser ganzen Situation zu bleiben. Eine optimistische Variante wäre tatsächlich, dass der Druck des Aufstandes nochmal so groß wird, auch der Streiks, dass tatsächlich die Regimeleute, wie ich das eben schon beschrieben habe, tatsächlich da noch mehr Überlauf stattfinden kann tatsächlich.
Ja.
Es gibt auch, was Elfi Siegel eben beschrieben hat, diese Maschine, die des Geheimdienstchefs FSB, die möglicherweise in Minsk war. Da, es kann auch sein, dass Rückzugsräume für die Leute, also gerade für diese kriminellen Kerne, das ist viel Spekulation des KGBs und des Lukaschenkos-Regimes, da vorbereitet werden, ja, weil diese Leute müssen ja auch weg. Also das wissen wir alles tatsächlich nicht. Ich möchte nur eines sagen. Ich glaube, die Belarussen haben tatsächlich jetzt tatsächlich diesen Geist der Unabhängigkeit gespürt, dieses Selbstbewusstsein. Und das wird nicht mehr weggehen. Das ist ganz klar. Und einen neuen autokratischen Herrscher da zu installieren, auch das wird sehr, sehr schwierig werden tatsächlich.
Vielleicht erleben wir tatsächlich eine Revolution der Würde, wie Manfred Sapper das gesagt hat. Das war das SWR2-Forum zum Thema Machtkampf mit Lukaschenko. Wohin steuert Belarus? Es diskutierten der Journalist und Autor Ingo Peetz, die ehemalige Moskau-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Elfi Siegel und Manfred Sapper von der Zeitschrift Osteuropa. Mein Name ist Klaus Heinrich.